SWR 2 Forum.
Staatsschulden ohne Bremse. Wer zahlt die Corona-Rechnung? Mein Name ist Klaus Heinrich. Corona kommt uns allen teuer zu stehen, auch finanziell. Damit die Geschäftswelt nicht pleite geht und die Arbeitnehmer nicht arbeitslos werden, Familien, Freiberufler und Leistungsempfänger nicht in große finanzielle Schwierigkeiten geraten, hilft der Staat großzügig und nimmt dafür viel Geld in die Hand, sehr viel Geld. Der Bund hat im Jahr 2020 über 130 Milliarden neue Schulden gemacht. 2021 werden es wohl mehr werden, ca. 180, tippt die Bundesregierung. Die Schuldenbremse im Grundgesetz ist ausgesetzt. Genauer gesagt, man nutzt die dort vorgesehenen Ausnahmeregelungen erstmal unbestimmte Zeit. Aber Staatsschulden sind letztlich die Schulden der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb stellt sich jetzt schon die Frage, wer zahlt am Ende den Preis? Der Steuerzahler, die Reichen, die Armen, die kommende Generation? Und ist die Schuldenbremse überhaupt noch zeitgemäß? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Martin Greive. Er ist Korrespondent für das Handelsblatt in Berlin. Der Wirtschaftsjournalist Dr. Rainer Hank, er schreibt für die FAZ, und Professor Dr. Rudolf Hickel ist Finanzwissenschaftler am Institut Arbeit und Wirtschaft an der Universität Bremen. Herr Greive, wie lange hält der deutsche Staat die Finanzierung der Krise auf dem aktuellen Niveau wohl finanziell noch durch? Haben Sie eine Ahnung?
Der Staat hält diese Krise schon noch eine Weile durch. Wir haben ja das sehr, sehr, sehr große Glück, dass wir sehr gering verschuldet in diese Krise reingegangen sind und uns deshalb auch großen Handlungsspielraum für solche Krisen eben erarbeitet haben. Und die deutsche Staatsverschuldung ist ja immer noch recht gering. Sie ist also immer noch geringer als nach der Finanzkrise 2008. Sie ist immer noch auf einem Niveau, von dem andere Länder in normalen Zeiten träumen würden. Da brauchen wir uns eigentlich so keine riesigen Sorgen zu machen. Und im vergangenen Jahr war es ja auch so, dass wir gar nicht die Schulden gemacht haben, die man erst machen wollte. Da war mal ursprünglich von 218 Milliarden die Rede, am Ende wurden es 130. Also klar kann man das nicht ewig weitermachen, aber wir sind ja alle guter Hoffnung, dass man die Pandemie in diesem Jahr auch überwindet.
Herr Hickel, wie viel müssen denn der Bund, die Länder, die Kommunen noch hinlegen, wenn es in diesem Jahr noch klappt, die Pandemie in den Griff zu bekommen mit Eindämmungsmaßen und Massenimpfungen? Kann man das schon abschätzen?
Nein, so Hochrechnungen sind ungemein schwierig. Sie haben ja einige Zahlen genannt, die Nachtragshaushalte vom letzten Jahr. Jetzt der Haushalt, Bundeshaushalt, die Länder, Kommunen, vor allem auch die Sozialversicherung durch Kurzarbeitergeld sind belastet. Es gibt so eine Potenzialrechnung, die wir immer gemacht haben, 1,5 Billionen. Aber das sind eben nicht nur die schuldenfinanzierten Ausgaben des Staates dabei, sondern dabei sind vor allem dann auch noch die Gewährleistung, Kredite, beispielsweise Kredite an die Lufthansa oder wie auch immer. Das kann man nicht genau beziffern. Aber eines ist klar, wir werden, und da finde ich die Initiative aus dem Bundeskanzleramt richtig, wir werden noch etliche Jahre damit leben müssen, dass die Schuldenbremse nicht einhaltbar ist. Nun finde ich das insgesamt auch gar nicht schlimm, weil ich mich frage, was finanzieren wir eigentlich? Zurzeit gibt es keine Alternative. Alles, was finanziert wird, alles, was gemacht werden muss, Ausgabenprogramme beispielsweise zur Überbrückung, zur Rettung von Unternehmen, geht nur über Fremdfinanzierung, sprich über Kreditaufnahmen. Noch ein Satz dazu. Alle Prognosen, die gemacht worden sind, alle Vorhersagen, gerade von meinen Kollegen auch in der Wirtschaftswissenschaft und von sehr marktorientierten Ökonomen, treffen ja nicht zu. Wir haben weder überhaupt kein Inflationsproblem, sondern eher ein Deflationsproblem. Und was ich am spannendsten finde, was eine gewisse Lockerheit in die Debatte bringen sollte, dass es ganz viele, vor allem im Ausland, institutionelle Anleger gibt, Pensionsfonds, die geradezu gierig sind, die bundesdeutschen Staatsanleihen zu kaufen, also so schlecht scheint das Finanzierungsmodell nicht zu sein.
Herr Hank, können Sie sich vorstellen, dass nach 2021 die Staatsausgaben wieder zurückgefahren werden können? Oder beginnt dann erst recht die Wiederaufbauarbeit nach Corona, die ja auch finanziert sein will?
Ja, da arbeiten ja viele jetzt im Moment daran, dass sie, ich würde fast sagen, mit einer gewissen Lust sagen oder Corona als Vehikel dazu nehmen. Bei Herrn Hickel hat man es gerade gehört, um die Schuldenbremse aufzuweichen und auf mittlere Sicht abzuschaffen. Aber die Schuldenbremse selbst hat ja die Möglichkeit, Ausnahmetatbestände bei Naturkatastrophen zu formulieren. Und so hat es Deutschland das letztes Jahr gemacht und so macht es es in diesem Jahr. Und wenn es denn nun nötig ist, kann man es im nächsten Jahr auch zu machen. Aber die Katastrophe nun als Argument zur Disziplinlosigkeit und ich würde doch auch sagen zum Verfassungsbruch zu nehmen, dafür sehe ich überhaupt keinen Anlass. Und ich denke, es ist ja auch so gedacht, dass die Schuldenbremse ein Instrument der Bindung an Regeln ist durch Disziplin. Und es wird andere Möglichkeiten geben, wie die Schulden ja zurückgezahlt werden, Schulden bekanntlich ja ohnehin nicht, sondern man wächst aus den Schulden raus. Also wenn Deutschland sich anstrengt, hat es ja auch geschafft nach der Finanzkrise, dann wird das Wachstum schon auf mittlere Sicht dafür sorgen, dass es uns gut geht. Also lieber Wachstum als Disziplinlosigkeit. Jetzt meint man im Moment, alle Schleusen zu öffnen. Geld ist genug da. Es ist eine Gesellschaft, in der der Freelance plötzlich möglich ist. Und das halte ich doch für ziemlich desaströs und katastrophal.
Über die Staatsschulden und über die Schuldenbremse wollen wir im zweiten Teil ausführlich eingehen. Lassen Sie uns erst noch mal versuchen zu taxieren, welche Kosten, welche Aufgaben auf uns denn zukommen werden in den nächsten Jahren wegen Corona. Wie lange, Herr Greiber, wird es wohl dauern, bis die enormen Corona-Kosten abgegolten sein werden? Eher Jahre oder ist das ein Projekt für Jahrzehnte?
Das ist tatsächlich ein Projekt für Jahrzehnte. Das sieht die Schuldenbremse ja auch genauso vor. Die Schulden, die jetzt in dieser Ausnahmesituation gemacht werden, die müssen ja wieder abgebaut werden. Dafür muss die Bundesregierung eine Art Tilgungsplan erfüllen. Und dieser Tilgungsplan sieht vor, dass man die Schulden bis 2043 abtragen muss. Da reden wir auch nicht über Kleckerbeträge. Also derzeit ist der Schuldenstand so, und die Schulden, die man abtragen muss, ab 2026 dann 11 Milliarden Euro jährlich. Also die Summe muss man erstmal zusammenkriegen. Also das ist schon eine Art Mehrgenerationenprojekt und deswegen, da gebe ich Herrn Hankret zumindest in dem Punkt auf jeden Fall recht, muss man schon zusehen, dass man das Geld auch gut beisammenhält und die Bundesregierung nicht noch weitere teure Ausgabenprogramme daneben plant.
Konjunktur ist ein Element, wie man diese Kosten sozusagen wieder zurückzahlen kann, aber es hängt ja auch alles ein bisschen von Zinsen und Inflation ab. Oder was sind die entscheidenden Faktoren aus Ihrer Sicht, Herr Greiber?
Ja, die Zinsen sind natürlich ein entscheidender Faktor. Wir haben ja das große Glück in dieser Krise, dass die Zinsen null sind, wir sogar mit Negativzinsen bei Schulden noch Geld verdienen. Jetzt gibt es viele, die halt glauben, das wird ewig so weitergehen. Die haben offensichtlich eine Glaskugel in ihrem Wohnzimmer stehen. Ich weiß es nicht. Also ich wäre auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig, was Prognosen bis 2050 angeht. Mir ist zumindest kein Ökonom bekannt, der 2010 schon genau diese Vorhersage dieser Zinsentwicklung getroffen hat. Momentan funktioniert das auch mit einem hohen Schuldenaufnehmen. Das funktioniert in Deutschland, in anderen Ländern. Wenn die Zinsen aber mal wieder steigen sollten und ausgeschlossen ist das nicht, dann entsteht da innerhalb weniger Jahre schon ein großes Problem und auch für Deutschland. Und dann können die Zinskosten deutlich, deutlich steigen.
Wie groß ist das Risiko, Herr Hickel, dass die Zinslast den Schuldenberg unerträglich macht?
Ich habe jetzt gerade gehört von Ihnen, Herr Greifert, dass Sie nicht die Glaskugel hätten. Aber wenn Sie sagen, dass die Zinsen doch wieder steigen, hat es auch einen Glaskugeleffekt. Ich gehe davon aus, es gibt gute Gründe, das ganze Verschuldungsproblem weltweit nochmal völlig neu zu vermessen. Wir haben einfach weltweit, und Deutschland profitiert davon, ein unglaubliches Übersparen. Wir haben sehr, sehr viel Geld, das auf Anlagesuche ist. Das ist übrigens der Grund, warum zurzeit, wenn eine neue Bundesanleihe ausgeschrieben wird, um beispielsweise eine neue Tranche der Staatsverschuldung im Rahmen dieses Jahres für die Corona-Krisen auszugeben, dann gibt es da einen Rand drauf. Da brauchen wir sich nur mal mit den Kollegen dort, die zuständig sind, unterhalten. Das geht sofort weg. Das heißt also, Staatsschulden sind in der Zwischenzeit eine wichtige Safe Haven, ein wichtiger Anlage im Sinne des sicheren Hafens. Ich gehe davon aus, kann ich jetzt aber nicht länger ausführen, dass ich drückt mir jetzt auch vorsichtig aus, dass für einige Jahre oder vielleicht sogar für etliche Jahre im säkularen Trend, dass die Zinsen sehr, sehr niedrig bleiben werden. Und die zweite Gefahr, die ja sonst immer zitiert wird, wenn ich mal so etwas spöttisch sagen kann, ich freue mich immer über diejenigen, die mit der Wünschelrute auf der Strecke sind und immer noch suchen, wann die Inflation kommt. Ist ja interessant, dass wir im realen Sektor, dort, wo wir eigentlich die Inflation, wo sie dann wirklich auch gefährlich werden könnte, keine Inflation haben. Offensichtlich, um es mal vorsichtig zu formulieren, verträgt sich im Grunde genommen die heutige Schuldenpolitik, mit der ja Sinnvolles finanziert wird, nämlich der Restart der Ökonomie, darauf kommt mir es ganz stark an, verträgt sich mit der Kritik, die da formuliert wird, wenig. Zu Herrn Hank würde ich gerne einen Satz sagen, er hat völlig recht, das bezweifle ich überhaupt nicht, wenn man die Vorschläge, die auch beispielsweise ich mache, von der Schuldenbremse runterzugehen, übrigens weil sie schon über Jahre zu unreichenden Investitionen geführt hat, wenn man das macht, dann ist das nur möglich mit einer Verfassungsänderung. Immerhin hat der Bundeskanzler Amtschef ja auch gesagt, er will extra diese Ausnahme, also längere Ausnahmezustand, den Artikel 115 Grundgesetz Grundgesetz vorschreibt, wegen der außergewöhnlichen Notsituation, den will er diese Verlängerung, will er verfassungsrechtlich absichern. Aber wir werden nochmal an die Diskussion der Schuldenbremse ran müssen. Nun war ich damals dabei und ich vielleicht erlauben Sie das ganz kurz zu erzählen, wie das außerordentlich, worauf wir jetzt beziehen, außergewöhnliche Notsituation, dann darf man abweichen von der Schuldenbremse. Ich war damals im föderalen Kommission dabei, wie da einer zugerufen hat, Halt, Stopp, Naturkatastrophe reicht nicht, das kam sehr zufällig ein. Was ich sagen will, die Schuldenbremse ist in keiner Weise einfach eins zu eins übertragbar, das, was da drin steht, für unsere heutigen Herausforderungen.
Und ich finde, man sieht schon, dass auch die klugen Wirtschaftswissenschaftler dazu neigen, immer den Status quo in die Zukunft vorzuschreiben. Jetzt im Moment ist tatsächlich, wie soll man sagen, der Mainstream der Ökonomen, Olivier Blanchard, Karl-Christian von Weizsäcker und Rudolf Hickel, wie wir gerade gehört haben.
Ja, mit längerfristiger Argumentation, ja.
Es wird immer niedrige Zinsen geben, es wird immer ein Wachstum geben, das ein bisschen darüber ist und es wird nie mehr Inflation geben. Und dann nennen sie das säkularen Trend. Damit soll gesagt sein, das wird nun ewig so bleiben. Wenn man die Wirtschaftshistoriker fragt, dann sagen die uns, dass es tatsächlich in der Wirtschaftsgeschichte immer längere Phasen gegeben hat, wo der Zins niedriger war als das Wachstum. Aber dann zeigen sie uns, dass es auch da eine Art von Zyklus gegeben hat, wo sich das Verhältnis gerade wieder umgekehrt hat. Und aus welchen Gründen das ausgelöst wird, es kann sein, dass die Kapitalmärkte nervös werden, das Vertrauen in die Schuldner nicht mehr da ist. Und dann kann es rasch auch mehrere Jahrzehnte ein umgekehrtes Verhältnis geben. Also jedenfalls auf der Grundlage der jetzigen Situation, sich zu verschulden und zu sagen, wir machen 100-jährige Anleihen und das geht dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag so gut, ihr könnt jetzt für die Umwelt, fürs Klima, für die Schulen und für was auch immer noch Geld rausgeht. Es kostet nichts. Das, finde ich, ist doch wirklich riskant und durch die Wirtschaftsgeschichte auch nicht belegt, sondern nur durch den Glauben der Wirtschaftswissenschaftler, die meinen, so wie jetzt es ist, wird es immer so bleiben.
Also wenn es nur situationsbezogen wäre, Herr Hank, ich diskutiere mit Ihnen gerne, aber Sie wissen, situationsbezogen ist die Argumentation nicht so nach dem Motto, es wird schon so weitergehen, sondern ich habe eine klare theoretische Grundlage und zwar das Ganze hängt damit zusammen, können wir jetzt nicht länger ausdiskutieren. Dadurch, dass sich das Verhältnis von realer Ökonomie zu den Finanzmärkten, zu den überschwappenden Finanzmärkten, die Riesensparmassen der Welt bewegen, entwickelt hat, dass darin sehe ich Gründe, warum die Staatsverschuldung heute nicht mehr so sehr das Problem ist. Und wichtig ist, ein Argument, um ein bisschen um Gemeinsamkeit zu buhlen in der Argumentation, natürlich ist alles darauf ausgerichtet, wirklich wieder ein ökologisch stabiles Wirtschaftswachstum hinzubekommen. Ich sage nochmal, wir wissen jetzt ungefähr in diesem Jahr, was an Neuverschuldung zustande kommt, da muss man da immer die Frage, Schulden allein kann man nicht, man muss fragen, was wird mit finanziert? Und es wird damit finanziert, wenn man so will, eine unverschuldet in die Krise geratene Wirtschaft. Und das ist doch eine sinnvolle Investition. Und da ist da genau dafür, im Sinne der klassischen Functional Finance Theorie, dafür sind Schulden da, sind auch nicht das Problem.
Ich war doch gar nicht grundsätzlich gegen Schulden, Herr Hickel. Und ich habe natürlich nicht gesagt, dass das nur situativ ist. Ich kenne ja die Gründe, dass man sagt, das Geld, was die alten Leute in den alternden Gesellschaften sparen müssen, das muss doch irgendwo hin. Aber es könnte ja, und das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, dadurch kippen, dass die Unternehmen, die im Moment so ein bisschen faul sind, keine richtigen Investitionsideen haben, dass die plötzlich wieder vor Kreativität sprühen und dann geht das Geld der Anleger schnell woanders hin und dann muss der Staat schnell viel mehr Zinsen zahlen für seine Anleihen. Wäre ja sogar wünschenswert und wäre aber jedenfalls im Sinn dieser Freelance-Theoretiker, die wir zurzeit immer hören, wäre es eine Katastrophe.
Herr Hickel, noch, ich habe nicht gesagt, dass die Zinsen steigen. Mein Punkt ist, dass ich es für brandgefährlich halte, auf der Annahme niedriger Zinsen meine Fiskalpolitik, meine Haushaltsausgaben aufzubauen. Das halte ich tatsächlich für brandgefährlich und davon würde ich der Politik abraten.
Wer zahlt eigentlich am Ende die Rechnung? Wird das eine Schuldenlast sein, die letztlich ohne Steuererhöhung nicht abgetragen werden kann? Oder kann man das jetzt noch nicht sagen?
Kann man schwer sagen. Ich halte Steuererhöhungen wegen der Krise für absolut nicht notwendig. Ich glaube, das kann man schon finanzieren. Ich fürchte aber, dass Parteien die Corona-Krise nutzen werden und da eher die SPD, die Grünen und die Linken, um Steuererhöhungen durchzusetzen. Mhm. Es gibt ja auch schon entsprechende Forderungen, was den Spitzensteuersatz angeht, die Vermögenssteuer, auch teilweise die Erbschaftssteuer. Die Corona-Krise darf dafür nur nicht das Vehikel sein. Die Steuern kann man erhöhen, wenn man das will, aber dann eher aus anderen Gründen, aus verteilungspolitischen vielleicht. Am Ende werden die Krise ganz einfach aber schon die Steuer- und Beitragszahler zahlen. Also das erleben wir ja auch schon. Gerade wird ja der neue Haushalt 2022 aufgestellt und die gesamte Finanzplanung für die nächste Wahlperiode, da fehlen Stand jetzt locker 130 Milliarden Euro. Wahrscheinlich werden es noch mehr durch den zweiten Lockdown. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie kriegen wir denn diese Lücken gestopft bis zur Schuldenbremse? Und da ist schon klar, also zum Beispiel im Gesundheitssystem, da erleben wir gerade wirklich einen ganzen Systemwechsel. Die Pflegeversicherung braucht einen Steuerzuschuss, die gesetzliche Krankenversicherung braucht einen Steuerzuschuss, also Steuerzuschuss aus dem laufenden Bundeshaushalt. Da reden wir auch nicht über kleine Beträge, sondern über schnell zweistellige Milliardenbeträge im Jahr. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und das werden am Ende die Steuerzahler zahlen.
Wir können relativ genau beziffern die Corona-kostenbedingten Verschuldungen, die Nettokreditaufnahme, die passiert ist durch Corona-Schulden. Wer zahlt? Wie kriegt man das bezahlt? Ich gehe mal von der Modellrechnung aus. Wir kriegen dann doch über einige Jahre insgesamt, sagen wir mal beim Bund, einfach mal gesetzt, 400 Milliarden haben sie an Schulden gebildet. Nun gibt es die Möglichkeit, entweder die Schuldenbremse nicht anzuwenden, wenn man sie anwendet, und das steht in Artikel 115 drin, binnen dies eines angemessenen Zeitraums muss ein Tilgungsplan gemacht werden. Und machen wir mal zusammen einen Tilgungsplan. Der Tilgungsplan läuft für 400 Milliarden über 20 Jahre, das sind pro Jahr 20 Milliarden. Und dann sind wir bei der Frage, wie wird das jährlich per anno aus dem Haushalt, aus dem Bundeshaushalt finanziert? Und da gibt es die berühmten drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir kürzen die Ausgaben. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, auch in meiner Zunft, alle einig in der Ökonomenzunft, dass das wäre eine Katastrophe, weil wir da sozusagen in die Krise hineinsparen würden, die Wirtschaft schwächen würden. Das zweite ist, sind Steuererhöhungen. Das ist die zweite Option oder kombiniert damit Ausgaben. Und dritte ist, ich sage, in dieser Situation kann man doch diskutieren, ob man erstens einen speziellen Fonds aufbaut, einen Bundesfonds, ohne auf die Details einzugehen, nämlich einen Bundesfonds zur Abwicklung der Corona-Krisenkosten, am besten für alle Bund, Länder, Kommunen. Zweitens, ob man dann nicht sagt, für eine Zeit befristet oder einmalig, sagt einfach, wir brauchen eine Vermögensabgabe, befristet, einmalig, über mehrere Jahre gestreckt, damit es nicht jeden gleich umhaut, wenn er sie bezahlen muss. Und das wäre dann eine Möglichkeit zu sagen, wir bewältigen die Kosten an Sozialgehalt. Ich sage Ihnen ganz genau, das ist zurzeit nicht meine Forderung, das ist ein Gedankengang. Meine Forderung ist, dass wir die Geduld und die Einsicht aufbringen, mit den Schulden weiter zu leben. Aber wenn es dann dazu kommt, dann wäre das eine Überlegung. Ich will jetzt nicht die Historie aufrufen, nämlich, dass das Ganze schon mal mit so einem Lastenausgleichsgesetz stattgefunden hat, kann man schlecht vergleichen. Aber dann müsste man wirklich sagen, okay, bevor uns die Haushalte um die Ohren fliegen, bevor die zusätzlichen Ausgaben nicht mehr finanziert werden können, machen wir es über eine einmalig gezielte Vermögensabgabe.
Herr Hank, was sagen Sie dazu? Vermögensabgabe?
Völlig anderer Meinung und ich finde schon, die Metaphorik, die führt in eine falsche Richtung. Was heißt da zur Verringerung der Krisenfolgen? Es wird von Wiederaufbaufonds geredet. Es sieht doch so aus, als leben wir jetzt im Krieg und hinterher müssten die Fabriken und die Häuser wieder aufgebaut werden. Ja, aber so das ist das falsche, wie man so sagt, Narrativ. Ja, es ist doch zu vermuten, richtig, ja, dass wir jetzt im Moment, was jetzt im Moment passiert, nämlich dass Nachfrage und Angebot quasi sozusagen den Atem anhalten. Das liegt ja nicht daran, dass da irgendwie die Märkte nicht funktionieren, sondern das liegt schlicht und einfach daran, dass wir alle Abstand halten, nach Hause verbannt werden, die Friseure zu haben und die Restaurants zu haben. Sobald Corona im Griff hat, möge Gott geben, dass das rasch geht, dass geimpft wird und getestet wird etc., wird die Wirtschaft wieder anlaufen. Und deswegen ist es doch Quark, jetzt hier auf große Fonds und Lastenausgleich zu setzen, nur um Politikern die Möglichkeit geben zu lassen, im Sinne der Stimmenmaximierung wieder Wohltaten auszuteilen, sondern lasst doch darauf hoffen, dass es dann wirklich einen Anschub, einen Boom geben wird. Die Leute freuen sich, dass sie Geld ausgeben können. Die Fabriken freuen sich, wenn sie wieder produzieren können und die Friseure, wenn sie Haare schneiden können. Also über Wachstum lässt sich viel mehr erreichen, als jetzt die Büchse der Pandora zu öffnen und wieder Fonds aller Art einzurichten. Gerade anders als bei der DDR und der Wiedervereinigung. Da ging es wirklich um Aufbau und 1945 ging es auch um Aufbau. Aber das ist ein völlig anderes Modell, was so eine Pandemie, die richtet viel an. Aber wenn sie rum ist, ist sie rum, auf der Stelle.
Aber die Schulden sind doch da. Sie wollen doch die Schulden abbauen. Das ist doch Ihr Problem. Die Schulden müssen doch abgebaut. Da müssen Sie überlegen, es geht nicht nur über Wachstum. Das wissen Sie genau, Herr Hank. Also müssen Sie über andere Instrumente nachdenken. Ich sage ja, ich bin ja eher auf Ihrer Linie. Wir keine Katastrophenpolitik zu machen, ja. Ganz richtig. Und der Vergleich mit dem Lastenausgleich, den ziehe ich zurück. Aber wieder reinzukommen in einen vernünftigen Wachstumsprozess. Und dazu ist es eigentlich sinnlos, jetzt sozusagen Schulden abzubauen, die am Ende mehr volkswirtschaftlich schaden als nutzen.
Mal abgesehen von der Psychologie, Herr Greive, was wäre Ihnen denn am liebsten, wenn Sie solche Dinge hören wie Mehrwertsteuererhöhung, Vermögensabgabe, Corona-Soli, ist glaube ich auch schon mal gefallen, dieser Begriff. Wird Ihnen da ganz übel und setzen auch Sie auf die Konjunktur, auf Wachstum oder glauben Sie, dass es letztlich auf einen Mix herauskommt, dass die Konjunktur wieder ansprechen soll, dass man aber auf Investitionen nicht verzichten will, Digitalisierung, Schulen, Brücken, Straßen, das weiß ja jeder, das ist ja notwendig, da kann man nicht knausrig sein und gleichzeitig muss man doch irgendwie die Schulden auch in den Griff bekommen. Welche Instrumente halten Sie für machbar, sinnvoll? Welche sind wirklich die Büchse der Pandora?
Also ich glaube, zum einen hat der Hank da recht. Wir können zu einem Großteil aus diesen Schulden herauswachsen. Wenn die Prognosen eintreffen und die deutsche Wirtschaft wieder stark wächst, dann reduzieren wir die Schuldenlast dadurch ein Stück weit automatisch. Was wir dann noch machen müssen, hängt tatsächlich ein bisschen auch davon ab, was mit der Schuldenbremse passiert. Also wenn die in den nächsten Jahren voll greifen soll, dann zwingt uns die Schuldenbremse schon dazu, ja, die Maske fallen zu lassen und uns zu entscheiden, wie wollen wir jetzt die Schuldenbremse einhalten. Da hat der Hickel das richtig angesprochen. Da bleibt uns entweder die Ausgaben zu kürzen. Da würde ich aber anders als der Hickel sagen, dass Ausgabenkürzungen nicht grundsätzlich sakrosankt sein dürfen. Das wird gerade von vielen linken Ökonomen und auch linken Parteien momentan so suggeriert, bloß nichts kürzen. Das wäre ganz furchtbar und damit würgen wir sofort die Wirtschaft ab. Da würde ich klar sagen, das kommt darauf an, wo wir kürzen. Also mir fallen da eine reihenweise Palette an Ideen ein, klimaschädliche Subventionen, diese absurden Steuervergünstigungen, auch einige Sozialwohltaten, die man gemacht hat. Da lässt sich einiges wegsparen, ohne dass man gleich die Konjunktur komplett abwürgt. Das ist das eine. Und bei Steuererhöhungen, da würde ich sagen, das muss man schon in eine vernünftige Steuerreform integrieren. Ich kann mir schon vorstellen, die ein oder andere Steuer zu erhöhen. Zum Beispiel die Erbschaftssteuer halte ich aus verteilungspolitischen Gründen nicht wegen Corona für vernünftig, dass man die erhöhen würde. Aber gleichzeitig muss insgesamt die Steuerlast in Deutschland sinken. Ich würde also eine höhere Erbschaftssteuer zum Beispiel eher dafür nutzen, um untere Einkommen in Deutschland zu entlasten. Und das ist entscheidend. Und wenn wir das klug anpacken, glaube ich auch, dass das funktionieren kann, auch trotz der Corona-Krise.
Was ist mit dem Verkauf von Staatsbeteiligungen, die ja Wirtschaftsminister Altmaier ins Gespräch gebracht hat? Also Post, Telekom, aber auch Commerzbank, Lufthansa?
Das halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen groben Quatsch. Ich weiß nicht, was Herr Altmaier da so ein bisschen geritten hat, ehrlich gesagt, weil die Veräußerung von Anteilen an der Telekom, das trägt überhaupt nicht zum Schuldenabbau bei bilanziell. Das hat überhaupt keinen Effekt auf die Schuldenbremse. Es macht überhaupt keinen Sinn, das finanziell zu betrachten. Ich bin absolut für Veräußerung von Staatsbeteiligung. Bei der Telekom zum Beispiel ist der Staat in einem wahnsinnig großen Interessenskonflikt, weil er gleichzeitig als Schiedsrichter die Regeln für den Konzern setzt und gleichzeitig Eigner ist, also klare Wirtschaftsinteressen hat. Mhm. Da wäre ich sofort dafür, diese Anteile zu veräußern. Mit Blick auf den Bundeshaushalt und die Schuldenbremse macht das allerdings überhaupt keinen Sinn.
Sehr lustig, dass der Wirtschaftsminister jetzt plötzlich, der sonst immer für Staatsbeteiligungen ist, aus Angst vor den Chinesen oder um CureVac zu unterstützen, jetzt plötzlich aus heiterem Himmel die Idee hat, wieder raus aus den Staatsbeteiligungen. Commerzbank bekanntlich ein super schlechtes Geschäft. Jetzt ist zu schlechten Bedingungen zu verkaufen, halte ich auch aus kaufmännischer Sicht nun wirklich nicht für eine besonders gute Idee. Grundsätzlich bin ich völlig der Meinung, dass Herr Greive recht hat.
Staatsschulden ohne Bremse. Wer zahlt die Corona-Rechnung? Darum geht es heute in diesem SWR2-Forum. Es diskutieren die Journalisten Martin Greive und Rainer Hank sowie der Finanzwissenschaftler Rudolf Hickel. Corona kostet den Staat viel Geld, das ist klar. Kanzleramtsminister Helge Braun hat deshalb ja die Schuldenbremse im Grundgesetz in Frage gestellt. Wörtlich schrieb er im Handelsblatt, die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten. Deshalb ist es sinnvoll, eine Erholungsstrategie für die Wirtschaft in Deutschland mit einer Grundgesetzänderung zu verbinden. Und die begrenzt für die kommenden Jahre einen verlässlichen degressiven Korridor für die Neuverschuldung und ein klares Datum für die Rückkehr zur Einhaltung der Schuldenregel soll auch noch vorgeschrieben werden. Das ist in etwa das Zitat. Mit anderen Worten, die Schuldenregel soll nicht gänzlich abgeschafft werden, aber ausgesetzt. Warum hat Helge Braun, Herr Hank, diesen Vorschlag gemacht? Ist das ein Versuchsballon und wenn ja, wofür?
Ja, ich denke, das ist so eine Art von Morgengabe an die Grünen, mit denen ja die Spatzen von den Dächern pfeifen, die Union in diesem Herbst regieren will. Ob er da seiner Partei und dem Land einen Gefallen getan hat, das wird man sehen. Von der Sache her würde ich schon mal sagen, wo leben wir denn in einem Rechtsstaat, wo man gerade mal rein in die Kartoffeln und raus aus den Kartoffeln geht, also das Grundgesetz mal ändert und es dann mal schon wieder ändert, weil uns das nicht gefällt. Also Grundgesetzänderungen, wie soll man sagen, einfach nur so nach Tageslage macht, das finde ich per se sehr problematisch. Man kann sogar darüber nachdenken, ob wirklich sowas wie die Schuldenbremse ins Grundgesetz reingehört. Ich bin sehr der Meinung, dass wir uns so verhalten sollen. Aber jetzt haben wir sie da drin. Erst seit dem Jahr 2009 ist es beschlossen worden, 2011 galt es. Jetzt 10 Jahre später wieder raus, sehr problematisch. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob sich vielleicht die CDU im Moment durch diese, da gibt's so Corona-Stabilisierungen jetzt der Zustimmungswerte, die meinen wohl, das bleibe jetzt immer so. Ich könnte mir schon vorstellen, es gibt den ein oder anderen Unionswähler, der auch sich für die Union entschieden hat, wegen einer disziplinierten Fiskalpolitik. Und wenn die das selber nun anschießen und kaputt schießen, könnte das sein, dass das auch Stimmen kostet. Ich würde sagen, zu Recht dann an der Stelle, weil es war von der CDU eigentlich immer so, weil, wie sagt man, ein Mantra, Schuldenbremse haben wir durchgesetzt, schwarze Null ist ein bisschen was anderes, aber dafür hat sich Herr Schäuble zu Recht als Finanzminister immer auf die Schultern geklopft. Und jetzt so durch einen Artikel im Handelsblatt, was große Wirkung gehabt hat, wie wir gesehen haben, das Ding schon mal anzuschießen, um es zu destruieren, halte ich jedenfalls für sehr riskant. Die Absicht merkt man dabei, Frau Baerbock und Herrn Habeck schon mal freundliche Grüße zu senden.
Ich glaube, kein fairer Zugang, den Sie jetzt aufgebaut haben. Sie unterstellen einfach irgendwelche politischen Motive. Übrigens, Klammer auf, diskutieren Sie mal innerhalb der Grünen über Verschuldung. Da werden Sie mehr Schuldenbremsen-Anhänger finden als Schuldenbremsen-Gegner. Also ich finde, so kommt man nicht weiter mit so einer Spekulation der Unterstellung. Mir sind die Motive jetzt, obwohl mich es auch sehr überrascht hat, ich habe mich auch sehr gefreut. Reden Sie mal darüber, was das für ein Impuls ist, was der will. Ich finde es hochverantwortlich, was er gemacht hat. Und zwar meines Erachtens viel zu zurückhaltend, zu sagen, passt mal auf, wir haben da ein Problem. Er hat ja einen ganz schlichten Anlass. Er sagt einfach, wir können nicht jedes Jahr erklären, so wie es jetzt stattfindet, jedes Jahr erklären, dass wir eine Ausnahmeregel in Anspruch nehmen nach Artikel 115, sondern er will das, er sagt, wie Sie, ganz verfassungstreu, er will das verfassungsrechtlich festgelegt haben. Was Sie nicht vergessen dürfen, wir dürfen über die Schuldenbremse nicht jetzt erst reden, nachdem sie sich als ungeeignet erweist, die Corona-Kosten zu bewältigen. Es gibt von Anfang an eine Kritik an der Schuldenbremse. Ich gehöre zu denjenigen, die gesagt haben, die Schuldenbremse hat nur ein einziges Argument, kein ökonomisches. Die Einführung der Schuldenbremse war das tiefe Misstrauen, das in der Bevölkerung war, dass der Staat mit Geld nicht umgehen, sondern dass das Geld immer verpulvert und dafür Verschuldung nutzt. Ökonomisch, und bitte, Herr Rank, Sie sind ja selber Ökonom, Sie kennen die Debatten, haben wir ganz früh argumentiert, warum so beispielsweise die Vorgängerregelung, nämlich die goldene Regel, richtig war, zu sagen, der Staat darf insoweit, wenn er Vernünftiges in die Zukunft Investitionen, Infrastrukturinvestitionen vornimmt, dann darf er das aus Schulden finanzieren. Das ist ja mit der Schuldenbremse völlig sinnloserweise gestrichen worden. Und letzte Bemerkung, kurz vor der Corona-Krise hatten wir in Deutschland eine Diskussion, die ich wirklich toll fand, eine hochinnovative. Da kam der Industrieverband, da kam Herr Hüter vom BDI, der vom Institut der Wirtschaft, mit dem ich früher darüber gestritten habe, da kamen einige andere, natürlich auch Fratscher vom Deutschen Institut Wirtschaftsforschung, und haben alle gesagt, Leute, wir stellen fest, die Schuldenbremse hat zu einer Unterinvestition im öffentlichen Sektor geführt. Die öffentlichen Investitionen sind im Grunde genommen durch die Schuldenbremse, haben sich zu langsam entwickelt. Wir brauchen eine Korrektur. Mein Petitum, wir haben bereits schon vor Corona gemerkt, dass man mit der Schuldenbremse so nicht weiterkommt. Und darüber zu debattieren und das jetzt das Tabu zu brechen, das finde ich eine gute Debatte.
Herr Eckel, das ist aber auch, glaube ich, ein bisschen sehr kurz gesprungen. Also zum einen, die Schuldenbremse ist auch eine Art Steuersenkungsbremse. Also ich kann mich an Bundesfinanzminister Olaf Scholz erinnern, wie er in Interviews gesagt hat, lächelnd, ich finde die Schuldenbremse eine dufte Idee, weil das hindert jede Bundesregierung daran, die Steuern zu senken. Das ist schon mal der erste Punkt und die SPD hat sie ja auch damals mit eingeführt, wenn ich mich richtig erinnere. Der zweite Punkt, dass die Schuldenbremse immer als Investitionsbremse dargestellt wird, das wundert mich zum Teil auch. Also ich hab durchaus Kritik an der Schuldenbremse, dazu kommen wir ja auch gleich noch. Nur man kann ja jetzt nicht sagen, dass Deutschland in den vergangenen Jahren wenig investiert hätte. Wir haben die Investitionen deutlich hochgefahren und ganz viel von diesen Investitionsmitteln ist schlicht liegen geblieben. Wir schieben eine Bugwelle von 22 Milliarden Euro oder noch mehr im Bundeshaushalt vor sich her, weil diese Investitionen gar nicht abfließen. Also man kann sicherlich Kritik an dieser Schuldenbremse äußern und an diesen Details, aber diese Behauptung, dass das zu einer kompletten Unterinvestition geführt hat, die finde ich wenig belegbar bis jetzt.
Ist die Schuldenbremse also keine Politikbremse? Kann genügend aus Ihrer Sicht investiert werden in die wichtigen Themen der Zukunft? Sie haben sie selber schon mal angesprochen. Klima, Verkehr und all die Dinge, die die Umwelt uns auferlegen, die Wiederaufrüttelung der wachstumsorientierten Wirtschaft. Dafür braucht man doch staatliche Gelder und da kann man sich doch von einer Schuldenbremse nicht zu sehr die Daumenschrauben legen lassen. Oder?
Ja, jetzt wollen wir aber doch die Kirche im Dorf lassen. Das sieht ja gerade so aus, als hätte der Staat in den letzten Jahren weniger Geld ausgegeben. Aber er hat Jahr für Jahr mehr Geld ausgegeben. Und nur noch einmal zu den Fakten. Wenn man sich langfristig anguckt und jetzt nicht wieder gleich ins 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert zu gehen, sondern nach 45, dann war die Schuldenquote in Deutschland in den 50er Jahren bei knapp 20%. Sie ist kontinuierlich gestiegen, insbesondere in den 70er Jahren und dann natürlich auch nach der deutschen Einheit, auf über 80%, also wirklich um 60 Prozentpunkte mehr innerhalb der Nachkriegszeit. Interessanterweise genau bis zum Jahr 2010, also dem Jahr, in dem die Schuldenbremse eingeführt wurde. Seitdem sinkt sie wieder. Das war ja der Grund, warum wir so stark in Corona waren im Vergleich mit anderen Ländern wie Italien etc. Jetzt kann man sagen, das ist nur eine Korrelation und es ist keine Kausalität. Den Streit kann man gut und akademisch führen, aber es ist schon vielleicht mehr als ein Zufall, dass exakt dieser Langfrist, wie haben wir vorher gesagt, säkulare Trend im Jahr 2010 gebrochen wurde und natürlich in der Zeit danach auch durch wirklich eine Superkonjunktur, extrem gute Steuereinnahmen und den niedrigen Zins, der musste für den Schuldendienst wenig zahlen, der Bund es nicht mehr nötig hatte, aber durch die Schuldenbremse auch gezwungen wurde, weniger Geld auszugeben. Nun aber zu sagen, er hätte in der Zeit nichts investiert. Das scheint mir dann doch ein bisschen sehr waghalsig zu sein. Klar sind die Investitionen in den letzten 10 Jahren weniger geworden, keine Frage. Woran das aber liegt, das ist lang nicht so eindeutig wie all die, die jetzt sagen, und zwar wirklich monokausal sagen, das liegt an der Schuldenbremse. Vielleicht ein Wort noch zu Herrn Hickel, weil Sie die Arbeitgeber und die Unternehmen und Herrn Hüter vom IW erwähnt haben, sagen, jetzt werden die plötzlich auch zu Gegnern der Schuldenbremse. Na klar, wer steht dahinter? Dahinter stehen die deutschen Unternehmen, vor allem der Metallindustrie. Und die freuen sich natürlich extrem über öffentliche Aufträge. An deren Stellen würde ich auch sagen, der Staat soll mehr ausgeben. Das bringt uns Geschäft. Also das kann man schon ein klein bisschen ideologiekritisch hinterfragen, finde ich.
Herr Hickel, der Bund sollte ja schon seit 2016 schuldenfrei sein. Also nicht mehr als 0,35% mehr Schulden aufnehmen. Den Ländern wurde Zeit gegeben bis zum Jahre 2020. Das hat sich jetzt natürlich wegen Corona ein wenig verschoben. Aber immerhin sagt der Sachverständigenrat ja in seinem Jahresbericht, aufgrund der besonderen finanzpolitischen Herausforderungen im Rahmen der Corona-Pandemie könnte zu deren Bewältigung eine erneute Übergangsphase der Schuldenbremse erwogen werden. Eine Übergangsphase ist keine Abschaffung der Schuldenbremse, oder?
Ja, also erstmal gibt es im Sachverständigenrat immer mindestens eine sehr gute und von mir sehr geschätzte Gegenargumentation. Das war die von Peter Bofinger, der so ähnlich argumentiert wie ich. Das zweite ist, gehen wir doch mal auf Zahlen. Wenn mir jetzt jemand in der Debatte unterstellt, ich hätte gesagt, es sei nicht investiert worden öffentlich, da kann ich nur sagen, mache ich keine Aussagen über die Motive. Ich habe nur gesagt, dass wir Investitionsdefizite haben. Und ich bringe mal ein Beispiel. In den Kommunen ist relativ wissenschaftlich objektiv festgestellt worden, wir haben ein Defizit an kommunalen Investitionen bis hinein in die Reparatur von öffentlichen Einrichtungen von ungefähr 48 Milliarden. Das ist die Standardzahl, die übrigens auch sehr viele nutzen, die auch belegt ist. Und diese 48 Milliarden sagen doch nicht, dass nicht investiert worden ist, sondern dass vor allem in der Anfangsphase bei der Durchsetzung der Schuldenbremse ab 2011 ist ja in Gang getreten, dass da das Investment zurückgezogen wird. Lass mich zweitens ein Beispiel machen. Ich habe beraten die niedersächsische Landesregierung in der Frage, wie kommen wir von 2011 bis 2020 in der Neuverschuldung runter auf die Null für das Jahr 2020. Und da haben wir so Kurven gemacht, wie das runtergeht. Und da ist Folgendes passiert. Da haben wir natürlich bei den Haushaltsplanungen ab 2011 bis 2020 den Zuwachs, darum geht es, den Zuwachs der öffentlichen Investitionen zurückgeführt. Und wir haben was Zweites gemacht, unter dem wir heute sehr stark leiden. Wir haben dadurch einen Druck entstanden, auch die kommunalen Gelder, die über die Landeshaushalte in das kommunale Investment hineingehen, die sind zurückgefahren worden. Deshalb haben wir vor allem bei den Kommunen unglaubliche Investitionsdefizite. Und jetzt sage ich zusammengefasst, wenn man das nimmt und sagt, wenn das, und das ist ja meine goldene Regel, die alte, die früher im Artikel 115 stand, des
Grundgesetzes. Und nicht funktioniert hat, Herr Hegel.
Sagt, die hat funktioniert, die hat besser funktioniert.
Die Schuldenquote hat es jedenfalls nach oben und nicht nach unten.
Aber interessanterweise, Herr Hank, fällt Ihnen nicht was auf? Die Schuldenquote ist gestiegen, das stimmt, das kann ich nicht bestreiten. Aber fällt Ihnen nicht auf, dass gleichzeitig die Wirtschaft sich auch gut entwickelt hat? Also zu unterstellen, diesen Unfug von Rogoff, von dem amerikanischen Ökonom, der sagt, ab 90% bricht die Wirtschaft zusammen und dann noch sich sagen lassen muss, dass die ganze Rechnung falsch war. Wir haben
das war aber
mit
nicht
den
ich, das war der Herr Rogoff.
Wir haben
das müssen Sie mit dem verhandeln,
wir haben
Herr
Hegel. Wir haben in den Schuldenquoten in diesen Jahren durchaus eine stabile wirtschaftliche Entwicklung gehabt. Und es ist darauf zurückzuführen, und da hat sich die Welt verändert, dass die Vermögensmärkte unheimlich überschüssig sind und die Schuldenfinanzierung möglich machen. Und wenn sie dann noch sinnvoll genutzt wird, nämlich nur genutzt wird für künftige Generationen und gleichzeitig wenig Zinsen bezahlt werden müssen, dann verstehe ich die Verteufelung des Instruments überhaupt nicht.
Kann man sich eigentlich eine Schuldenbremse modernisiert vorstellen im Grundgesetz oder in einem einfachen Gesetz oder auch nur als politische Absicht, die vielleicht etwas weiter geht als die Bestimmungen, die im Grundgesetz derzeit sind, die jenseits von Abschaffen, Ersetzen ist, vielleicht in Form einer Ergänzung? Wir haben ja festgestellt, dass das Thema Zinsen und Inflation ja sehr wichtig sind, wenn es darum geht, wie geht man mit hohen Staatsschulden um. Ist eine Regel denkbar, die eine Schuldenbremse in verantwortbarer Weise regelt, die das abhängig macht von Zinsen und Inflation, die Schuldenhöhe, oder ist das nicht darstellbar in einem Bundesgesetz beispielsweise?
Also erstmal gibt es einen schönen englischen Spruch, der heißt, if it isn't broken, don't fix it. Oder zu Deutsch, repariere nur, was kaputt gegangen ist. Ich bleibe dabei, die Schuldenbremse ist nicht kaputt gegangen. Nun kann man tatsächlich sophisticated, Karl Christian von Weizsäcker macht das wunderbar, sagen, es ist ein bisschen primitiv, die Schuldenbremse direkt nur an die Neuverschuldung 0,35% pro Jahr zu koppeln. Wenn ihr es intelligenter macht, dann nehmt tatsächlich das Verhältnis der Zinsen und macht irgendeinen Mechanismus, der sagt, in dem Maße, in dem die Zinsen steigen, muss die Verschuldung runtergefahren werden. Mir leuchtet auch ein, dass das akademisch gesehen die intelligentere Lösung wäre. Im Grundgesetz so ein Mechanismus reinzuschreiben. Da würde ich sagen, nur zu, kluge Ökonomen und kluge Juristen, ich weiß nicht, was da am Ende rauskommt. Ich würde auch davor warnen.
Wie würden Sie es machen, Herr Greive? Könnten Sie sich so eine Regelung vorstellen?
Ja, da würde ich auch Hank ein bisschen widersprechen, weil wir haben ja jetzt schon im Grundgesetz diese wahnsinnig vielen komplexen Regelungen zur Schuldenbremse, die eigentlich überhaupt nicht ins Grundgesetz gehören. Also die gehören nicht in die Verfassung. Also ich wäre dafür, die Schuldenbremse etwas großzügiger auszulegen. Also ich glaube, man hat ist 2009, als sie eingeführt wurde, etwas überzogen. Zum Beispiel die Bundesländer haben ja ein Null-Neuverschuldungsgebot seit diesem Jahr, was sie eigentlich einhalten müssten. Die Länder waren damals irgendwie so, ich weiß auch nicht, neben der Spur, dass sie das selbst gefordert haben. Man wollte ihnen eigentlich mehr Spielraum einräumen. Ich glaube, da könnte man den Bundesländern zum einen etwas größeren Spielraum geben und ich glaube auch dem Bund einen etwas größeren Spielraum. Vielleicht von, ich weiß nicht, 1% des Bruttoinlandsprodukts. Die Grünen haben da so einen Vorschlag gemacht, der geht so ein bisschen in die Richtung. Die wollen es an die Schuldenquote dann koppeln, also wie hoch die Verschuldung insgesamt ist. Ich weiß nicht, ob das auch wieder kompliziert ist, aber ich habe zumindest Sympathien dafür, vielleicht nicht diese 0,35% mehr gelten zu lassen in Zukunft, sondern 1%. Warum? Ich habe ja eben schon gesagt, ab 2026 muss der Bund laut diesem Tilgungsplan 11 Milliarden Euro an Schulden jährlich tilgen, die er jetzt in der Corona-Krise aufgenommen hat. Diese 11 Milliarden entsprechen ungefähr dem Spielraum, den man innerhalb der Schuldenbremse hat. Die müsste man also streng genommen abziehen. Dann hat der Bund ein quasi de facto auch ein Null-Neuverschuldungsgebot. Und angesichts der Herausforderung, von der wir stehen, Klimawandel, Digitalisierung, auch andere Dinge, glaube ich, dass das etwas überzogen ist. Ich warne aber davor, wiederum wie Herr Hickel es will, zur goldenen Regel zurückzukehren, weil da glaube ich, man hat die Verschuldung trotz dieser Regel eben jahrzehntelang nach oben getrieben. Also ich glaube, eine Schuldenregel ist sinnvoll, absolut, gerade weil es in der Zukunft sehr, sehr stark darauf ankommen wird, dass man das Geld wirklich vernünftig einsetzt, eben für Klimawandel und solche Dinge, Digitalisierung. Also mehr Spielraum, aber auf keinen Fall eine Abschaffung der Schuldenbremse.
Die Quoten sind die Quoten, die ganzen Nullverschuldung, 0,35% für den Bund, sind ja ökonomisch nicht abgeleitet. Ich gehe anders ran. Ich frage, finde ganz viel wichtig, was Sie gesagt haben, Herr Greife, aber ich gehe ein bisschen anders ran und sage, was will ich eigentlich? Was soll eigentlich der Staat? Ist es legitim? Und da gibt es viel Kritik an früher, haben Sie völlig recht. Früher sind unter dem Begriff öffentliche Investitionen in der schlimmsten Zeit sind da Papierklammern und gekauft worden. Eine ganz strenge Regel und zu sagen, jetzt kommt das Entscheidende. Es muss ein Investment sein, das sozusagen die gesamtwirtschaftlich stärkt und vor allem intergenerativ wirkt. Das heißt, für nächste Generation beispielsweise bessere Lebensverhältnisse zustande bringt, etwa durch eine bessere ökologische Infrastruktur. Und lassen Sie mir eins sagen, ich war damals bei der Föderalismuskommission 2009 bei vielen Sitzungen aus Sachverständiger dabei. Ich war entsetzt, wie im Grunde genommen so eine Fake News bzw. ein Narrativ entwickelt worden ist, den vor allem Stoiber damals vertreten, aber den eigentlich alle vertreten haben. So nach dem Motto, Verschuldung ist die Sünde an der Erbschaft der künftigen Generation. Verschuldung, wenn sie richtig eingesetzt wird für zukunftsfähige Investitionen, den künftigen Generationen eine bessere Umwelt schafft, bessere Lebensbedingungen, bessere Arbeitsbedingungen, dann ist eine Investition, eine öffentliche Investition, bei der die Kreditmittel, die es übermaßen gibt, genutzt werden zur Finanzierung und damit auch künftige Generationen beteiligt werden an der Finanzierung. Das ist das einzige Instrument, die Verschuldung, mit der man künftige Generationen über Zinszahlung beteiligen kann. Dann ist es ein sehr verantwortungsvolles Instrument. Und deshalb sage ich, ich mache jetzt einen Kompromiss, zwei Stunden. Erstens, in der Tat, so wie Sie gesagt haben, Herr Greife, ein paar Regeln sozusagen ein bisschen vernünftiger machen, aber längerfristig zu schauen, dass wir rauskommen aus der Schuldenbremse und wieder zu einer sehr fundierten und politisch verantwortlichen goldenen Regel, wo wirklich aufgepasst wird, das, was öffentlich investiert wird, das muss auch als öffentliche Investition sich rechtfertigen.
Ja, Herr Hank, was ist denn jetzt generationengerecht? Volle Kassen, aber marode Schulden oder hohe Schulden und dafür Internet an jeder Gießkanne?
Natürlich nicht hohe Schulden. Das kann man wirklich zeigen an dem, was Herr Hickel gerade gesagt hat. Ich würde Ihnen im Grundsatz ja auch zustimmen, Herr Hickel. Der Satz, Investitionen über öffentliche Verschuldung, die künftigen Generationen einen Nutzen beschert, lassen sich gut begründen. Aber hier steckt der Teufel im Detail. Wer will denn sagen, was denn nun künftigen Generationen nützt? Das wäre ja schön. Das ist das, was wir gerne anmaßendes Wissen nennen. Das braucht dann Gremien, Politiker, Ökonomen, die sich zusammensetzen und Listen machen, welche Solardächer und welche, das haben wir ja ohnehin, dafür kann Geld ausgegeben werden. Aber was ist denn nun alles ökologisch gut? Und zwar gesehen auf eine Generation in 30 und in 60 Jahren. Das überfordert das Wissen und begründet aber Geld ausgeben politisch natürlich nach dem jetzigen Nutzen, nämlich dem Nutzen für die nächsten Wahlen. Da würde ich Politikern misstrauen, Ökonomen nicht ganz so viel, aber wenn Ökonomen planen für die Zukunft und sagen wollen, was für künftige Generationen gut ist, würde ich auch fragen, woher wissen die das so genau? Deswegen Hände weg von dieser Art vernünftiger, goldener Regel, hört sich ja unglaublich goldig an, aber sie landet am Ende im anmaßenden Wissen.
Schlussrunde. Der junge baden-württembergische CDU-Abgeordnete Nikolaus Löbel hat einen vielsagenden Tweet zum Thema abgesetzt. Er schreibt, zur Debatte um die Schuldenbremse, die Union ist gegen die Aufhebung der Schuldenbremse und sie ist gegen Steuererhöhung. Klare Position für den Wahlkampf. In Koalitionsverhandlungen werden wir dann die Schuldenbremse opfern, um Steuererhöhungen zu verhindern. Gute Taktik. Zitat Ende. Wird es so kommen, Herr Hank?
ein kluger Tweet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass genau dazu kommen wird. Koalitionsverhandlungen sind Kuhhandel, Steuererhöhungen, gerade jetzt in der Krise, schrecken viele davor. Wenn sich der Eindruck durchsetzt und die Helge Braun-Intervention, von der wir ausgegangen waren, hat das ja schon mal getestet, dann wird das so kommen.
Herr Hickel, Ihre Meinung?
Ja, wird es so kommen? Ich kann nur sagen, es wird nicht so kommen. Ich glaube, dass es eher Madelings Ruhe gibt, ein Durchwursteln, aber sagt, die Schuldenbremse taugt nichts. Aber die Wahrheit ist die Realität und die sagt, lass es uns andermal sagen, lass uns vor allem öffentlich investieren. Wenn es am Ende dazu führt, dass vor allem Steuersenkungen als die Lösung für die Wirtschaft nicht durchgesetzt werden, die ganz falsch wären, dann hätte die Schuldenbremse sogar ausnahmsweise mal Sinn.
Herr Kalbe, Sie zum Schluss.
Ich glaube, dass die Schuldenbremse 2022 nicht so in Kraft ist, wie man es gehofft hat. Also ich glaube, dass man 2022 die Schuldenbremse nicht wieder einhalten wird. Von daher hat der Tweet schon eine Berechtigung. Ich glaube ja auch, dass Herr Braun macht sowas ja nicht, der Kanzleramtschef, ohne seine Kanzlerin darüber zu informieren. Ich glaube, Frau Merkel ist Naturwissenschaftlerin, die hat mal 1+1 zusammengerechnet und kam zu dem Schluss, wir werden die Schuldenbremse 2022 nicht einhalten können. Deswegen, die Union wird sich gegen Steuererhöhungen sträuben, aber 2022 und ich tippe auch die Jahre danach, wird die Schuldenbremse nicht wieder in regulärer Form in Kraft treten.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Staatsschulden ohne Bremse, wer zahlt die Corona-Rechnung? Darüber diskutierten der Berlin-Korrespondent für das Handelsblatt Martin Greive, der Wirtschaftsjournalist Dr. Rainer Hank, er schreibt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, und Professor Dr. Rudolf Hickel, er ist Finanzwissenschaftler am Institut Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen. Mein Name ist Klaus Heinrich.